Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Fall um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bringt den US-Präsidenten Donald Trump immer mehr unter Druck. Seine einstige enge Freundschaft mit dem 2019 verstorbenen Millionär wirft ebenso Fragen auf wie Trumps Umgang mit den laufenden Ermittlungen. Wir sprechen heute darüber, wie brisant der Epstein-Skandal aus juristischer Sicht ist und wie gefährlich er noch für Trump werden könnte. Bevor es losgeht, eine Warnung voraus. In dieser Folge sprechen wir über den Missbrauch von Minderjährigen, worauf wir nicht im Detail eingehen werden. Und wir sprechen auch über Suizid. Patrick Kainz, Sie sind Rechtsanwalt und haben eine Zulassung für Österreich und auch den Bundesstaat New York, in dem der Fall von Jeffrey Epstein verhandelt wurde. Sie verfolgen diesen Fall schon sehr lange. Können Sie für uns einmal aus juristischer Sicht kurz zusammenfassen, worum es in dem Fall geht, damit alle mal am gleichen Stand sind? Was waren denn die zentralen Anklagepunkte gegen Epstein und welche Verfahren liefen zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 2019?
Da muss man tatsächlich sehr weit zurückgehen. Jeffrey Epstein war in den 1990er Jahren ein Lebemann, ein in der High Society sehr gut vernetzter und verankerter Immobilieninvestor und hat sich einfach sehr häufig mit den Reichen und Schönen umgeben. Und wie sich dann viele Jahre später herausgestellt hat, er hatte eine Schattenseite, nämlich in mehreren Anwesen, die er hatte, teilweise in Florida, teilweise in New York. Dann gibt es auch diese Insel, von der immer wieder die Rede ist. Da soll er eine eigene Insel gehabt haben. Und in diesen Anwesen soll es zu sexuellen Kontakten mit vor allem sehr jungen Frauen gekommen sein.
Und das ist entscheidend, weil es hat sich herausgestellt, dass es nicht nur sehr junge Frauen waren, sondern tatsächlich Minderjährige. Später wird sogar von 12- bis 14-Jährigen gesprochen. Wie ist er überhaupt dazu gekommen, mit Minderjährigen, mit Mädchen in sexuellen Kontakt zu kommen und zu missbrauchen?
Diese sexuellen Kontakte wurden teilweise angebahnt, indem er entweder selbst oder durch andere Personen anwerben hat lassen. Denen wurden dann verschiedene Dinge versprochen. Sie könnten sich ganz normale Tätigkeiten in seinem Haushalt ausüben. Sie könnten ihn massieren. Und dann ist es einfach immer mehr und mehr dazu gekommen, dass die dann auch zu sexuellen Leistungen an ihm herangezogen wurden. Und er hat sich immer wieder und immer wieder neue Leute gesucht, die ihm diese jungen Frauen liefern können. Man kann sagen, am Ende des Tages hat er einen veritablen Ring aufgebaut. Es gab ein System, von dem er und andere, wahrscheinlich andere Personen auch profitiert haben. Es gibt da sehr viele Anschuldigungen gegenüber anderen reichen, prominenten Personen ebenso. Aber er ist jedenfalls eine Person, die hat dann im Jahr 2007, 2008 besonders die Aufmerksamkeit der lokalen Strafverfolgungsbehörden in Florida auf sich gezogen. Und der dortige Sheriff hat nach der Anzeige der Eltern einer 14-Jährigen darüber, dass eben dieser 14-Jährige herangezogen wurde zu sexuellen Leistungen an ihm, hat dann begonnen zu recherchieren und hat das Ganze dann so weit gebracht, dass zumindest mal begonnen wurde, sich das genauer anzusehen und dass zum ersten Mal auch dann nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, da meine ich jetzt nicht nur die Polizei, sondern dann eben auch die Staatsanwaltschaft sich das genauer angeschaut hat. Und es gab da mehrere Dinge, die dann zur Anklage gebracht wurden oder die hätten zur Anklage gebracht werden können, weil im Jahr 2008 hat einer der damaligen Bundesankläger, Alex Acosta, hat dann nach einem Treffen mit zwei sehr prominenten Rechtsanwälten, das waren die Rechtsanwälte von Jeffrey Epstein, plötzlich ein sogenanntes NPA angeboten, ein Non-Prosecution Agreement. Das ist ein besonderer Deal gewesen, aus dem sich dann verschiedene Dinge ergeben haben. Zum Beispiel, dass von sehr vielen, sehr gravierenden Vorwürfen gegenüber Epstein nur noch sehr eigentlich Nebenschauplätze übergeblieben. Es war noch immer Prostitution und durch schon noch sexuellen Missbrauch, aber im Umfang und von der Strafdrohung viel geringer als das, was eigentlich zumindest schon einmal der Sheriff damals hätte zusammengetragen an Informationen. Und man weiß bis heute nicht unbedingt, warum es diesen Deal gegeben hat. Das Thema, das immer wieder im Rahmen von Epstein vorkommt, ist das Wort Verschwörung. Es gibt einfach sehr viele Leute, die meinen, an unterschiedlichen Ecken in dieser ganzen Story sind Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen. Auch heute kann man nicht wirklich sagen, warum Alex Acosta damals diesen Deal gemacht hat. Dieser Deal ist insofern auch relevant, weil einer der Punkte, auf die man sich damals geeinigt hat, also Jeffrey Epstein hat zum Beispiel auch nur, glaube ich, so 18 Monate Strafe bekommen, statt dem, was eigentlich wahrscheinlich mehrere Jahre hätten sein müssen. Von diesen 18 Monaten hat er im Endeffekt auch nur 13 tatsächlich verbüßen müssen und das auch mit massiven Hafterleichterungen, so wie dass er jeden Tag ins Büro fahren durfte und von dort arbeiten durfte. Aber was vielleicht noch ein bisschen heftiger ist, es wurde in diesem NPA, in dieser Vereinbarung festgehalten, dass gegen andere mögliche Co-Konspiratorinnen auch keine Schritte gesetzt werden dürfen. Das heißt, da geht eine der höchsten Personen, die die Anklage vertritt, hin und sagt, okay, wir werden dir weniger Strafe geben und auch möglichen anderen Co-Verschwörerinnen. Und diese Co-Verschwörerinnen, die werden uns über die Jahre immer wieder in irgendeiner Form begleiten und begleiten uns auch aktuell noch. Die wichtigste Person, muss man wahrscheinlich sagen, an Co-Verschwörerin ist seine ehemalige Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell. Und was muss man zu Ghislaine Maxwell wissen? Sie ist auch aus sehr gutem Hause, war immer mit ihm auch unterwegs, wenn er sich in der High Society bewegt hat. Und in diesem ganzen Geflecht muss man ihr ein bisschen so die Rolle zuordnen, die Person, die geschaut hat, dass Epstein einfach immer Nachschub an jungen, beeinflussbaren Frauen bekommt. Also das, was man heute unter Grooming, also das Heranziehen einer jungen Person, so bis sie dann so weit ist, dass sie missbraucht werden kann, das hat sie federführend offenbar betrieben. Sie hat immer diese jungen Frauen getroffen, hat zu denen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Am Anfang hat sie sich sehr verständnisvoll gegeben, aber hat dann doch immer mehr und mehr die dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht machen würden. Das sind halt sehr junge Frauen, 14, 15, 16, 17-Jährige, die plötzlich mit sehr alten Männern geschlechtliche Kontakte hatten. Mhm. Und das hätte es normalerweise nicht gegeben, wenn nicht zuvor schon diese Damen gesagt hätte, schau, das ist alles nicht so schlimm und da kriegst du ja Vorteile und du kommst aus einem Elternhaus, wo du vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hast. Und wenn du da mitspielst, dann öffnet dir das Tür und Tor. Du wirst ganz besonders einflussreiche Männer kennenlernen und das ist für dich vorteilhaft. Mach doch da einfach mit. Sie wäre grundsätzlich von diesem Deal im Bundesstaat Florida abgedeckt gewesen. 2019 ist es dann später nochmal zu einem weiteren Verfahren, oder 2018, 2019 sind dann noch einmal Dinge aufgedeckt worden. Das eine war eben in Florida, aber im Southern District of New York sind wieder Schritte gesetzt worden gegen Epstein. Diesmal massivere, also auch Dinge mit einer Strafdrohung von bis zu 40 Jahren. Er hat sich natürlich teilweise darauf berufen, naja, aber wir haben ja eigentlich dieses Agreement gehabt. Also die anderen haben ja, ich meine, ihr gehört alle trotzdem zur gleichen Justizbehörde. Okay, es war vielleicht eine andere Gegend, ein anderer Jurisdiktionsbezirk, aber am Ende des Tages, ihr habt mir doch schon gesagt, ich kann für diese Sache nicht mehr herangezogen werden. Trotzdem, es wurde weiter ermittelt, es wurde dann eben diese massive Strafdrohung gegen ihn aufs Tapet gebracht. Und heute können wir mit Epstein nicht mehr sprechen, weil er nicht mehr am Leben ist. Er ist im August 2019, soweit ich mich erinnere, ist er tot aufgefunden worden. Also er war in Untersuchungshaft, er war in einer Zelle. Wenn ich in einer solchen Zelle bin, dann soll ich natürlich überwacht werden. Dann schaut man halt, dass diese Personen sich nichts antun. Trotzdem soll er sich angeblich suizidiert haben. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, nein, Jeffrey Epstein hätte keinerlei Interesse daran gehabt, sich zu suizidieren. Der müsste eigentlich noch am Leben sein. Es wurden dann zum Beispiel auch Videoaufnahmen veröffentlicht und auf diesen Videoaufnahmen gibt es auch Leute, die sagen, naja, da sieht man, da wurde ein bisschen rumgedoktert an diesen Überwachungsvideos. Und sehr merkwürdig, dass an dem Abend, wo angeblich die Überwachungsvideos vielleicht nicht so gut funktionieren, sind zufällig auch alle Wachen eingeschlafen. Also es sind einfach sehr viele Zufälle in dieser Story. So, wir können Jeffrey Epstein heute nicht mehr sprechen. Ghislaine Maxwell können wir schon noch sprechen. Es gab dann ein Verfahren gegen sie wegen dieser Beitragstäterschaft zu all diesen Verbrechen, die zumindest Epstein vorgeworfen wurden. Er konnte niemals verurteilt werden dafür. Also außer eben diese kleineren Verurteilungen in Florida. Ghislaine Maxwell bekommt dann fast die Maximalstrafe von 20 Jahren. Also die ist verurteilt. Sie hat dann noch eine Berufung eingelegt. Diese Berufung ist vom Appellate Court auch zurückgewiesen worden. Sie probiert es jetzt gerade noch einmal mit einem Verfahren vor dem Supreme Court, genau aus dem Grund dieses Non-Prosecution Agreements, wo sie eben sagt, naja, aus technischen Gründen hättet ihr ja gar keine Anklage gegen mich machen dürfen, weil es gab ja diese Vereinbarung, dass Epstein, gegen den wird nicht vorgegangen und auch alle Leute, die in seinem eigenen Nahebereich sind und die vielleicht Co-Konspiratorinnen gewesen wären, wo man halt sagen muss, das ist ja schon sehr merkwürdig. Warum gibt es eine Blanko-Vereinbarung, die sagt, okay, alle Leute, die da vielleicht dabei gewesen wären. Also deswegen, dieses Agreement ist einfach ein rotes Tuch für viele Leute, sich das genauer anschauen. Sie ist derzeit im Gefängnis Und ihr Name ist jetzt wieder aktuell, weil derzeit darüber gesprochen wird durch die aktuellen Justizbehörden unter Trump, dass die gesagt haben, sie müssen sich jetzt wieder mit ihr auseinandersetzen. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs zusammenfassen können.
Exzellent zusammengefasst. Und über all diese vielen Ungewöhnlichkeiten und Zufälle, die Sie schon genannt haben, werden wir jetzt auch im Detail noch sprechen. Und da sticht ja vor allem dieser Deal heraus, den Epstein 2008 bekommen hat. Gibt es denn irgendeinen juristischen Grund, wo man sagt, als Staatsanwaltschaft, es ist sinnvoll, so einen Deal einzugehen?
Jeder und jede, die jemals in irgendeiner Form eine Crime-Story oder irgendeinen Film oder irgendwas zu den USA gesehen hat, wird wissen, dann gibt es dann diese Möglichkeiten eines Plea-Bargain, wo der oder die Angeklagte die Möglichkeit hätte, sich vielleicht darauf zu einigen, dass man zustimmt. Ich bekenne mich schuldig zu einem geringeren Delikt mit einer geringeren Strafdrohung, dafür bleibt mir was anderes verschont. Aber dieses NPA, das ist eben was anderes. Da hat halt wirklich von sich aus dann die Staatsanwaltschaft gesagt, okay, wir werden einfach gewisse Dinge, die dir möglicherweise vorgeworfen werden, die lassen wir jetzt einfach außen vor. Da schauen wir nicht mehr genauer hin. Und andere Leute, die vielleicht da irgendwann von zugearbeitet haben oder vielleicht genauso von dieser Ausbeutung von Minderjährigen profitiert haben, die lassen wir jetzt alle unbestraft. Und das ist einfach etwas, das ist nicht so häufig in dieser Form. Und es gibt einfach noch immer sehr viele Juristinnen, die sagen, sie wissen nicht, wieso. Es soll auch dann noch einmal Jahre später eine Untersuchung gegeben haben durch das Justizministerium, die auch gesagt haben, eigentlich wissen sie bis heute nicht, warum. Es war auch sehr intransparent, weil wenn ein solcher Deal abgeschlossen wird, dann sollten zum Beispiel auch die Opfer, die haben Opferrecht, die sollten auch informiert werden. Und ist damals nicht passiert. Was gäbe es allenfalls sonst für eine Sache? Ja, dass man halt gesagt hat, okay, das, was wir haben nicht genug Beweise, um hier mit hoher Wahrscheinlichkeit doch damit rechnen zu müssen, dass wir hier etwas zur Anklage bringen können, das dann später auch verurteilt wird. Aber Personen, die damals Untersuchungen durchgeführt haben, sagen einfach, da war so viel da. Es gab eine andere Anklägerin, die hat schon eine 54-seitige Anklageschrift vorbereitet gehabt mit unzähligen Co-Konspiratorinnen. Das ist alles verschwunden. Also auf deutsch-österreichisch müsste man sagen, das ist erschlagen worden.
Der Vorwurf an dem Ganzen lautet, es wurde etwas vertuscht oder es hätten Personen geschützt werden sollen, die vielleicht mächtig sind und auch involviert waren in diesem Fall. Aus juristischer Sicht oder aus ermittlungstechnischer Sicht, gäbe es denn die Möglichkeit, dass da Personen vorkommen, die vielleicht in einem anderen juristischen Fall interessant sind, die geschützt werden müssen, dass man versucht, die tatsächlich zu schützen, aber aus guten Gründen, nicht rein aus Machteinflüssen?
Ich würde jetzt vielleicht noch sagen, vielleicht aus ermittlungstaktischen Gründen, wenn man sagt, okay, da ist vielleicht irgendwo jemand eingeschleust worden als verdeckter Ermittler, verdeckte Ermittlerin, man möchte dann jetzt nicht an irgendeinem Zipfel ziehen und dann fällt vielleicht irgendwas Größeres zusammen, was man halt schon über Jahre aufgebaut hat. Vielleicht gab es sowas, aber es ist das Problem, ist einfach retrospektiv betrachtet, ist es intransparent geblieben. Und das ist so intransparent geblieben, dass sehr viele Leute einfach sagen, wir wissen nicht, was es ist. Man will niemandem was unterstellen. Das ist auch nicht meine Intention. Es ist einfach nur sehr viele Leute, die sich das angeschaut haben seither und auch Leute, die vielleicht nicht an diesem Fall mitgearbeitet haben, aber auch für die Justizbehörden gehabt und gesagt, okay, das ist für uns, so wie wir unseren Job verstehen, ist das nicht Standard. Also schon allein, dass sich einer der Chefankläger alleine ohne die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die an dem Akt direkt gearbeitet haben, getroffen hat mit den Verteidigern, das waren Kenneth Starr und Alan Dershowitz, sagen ja noch viele, das ist zumindest nicht State of the Art. Und es muss nicht Korruption oder Schutz von irgendwelchen, sondern es ist einfach ungewöhnlich. Und diese Ungewöhnlichkeiten, wie gesagt, die ziehen sich irgendwie durch diesen Fall.
Für richtig viel Aufsehen hat der Fall gesorgt, als Jeffrey Epstein 2019 ums Leben gekommen ist. Da gibt es eben die Vermutung, dass es ein Suizid war. Es gibt bis heute den Videobeweis dafür nicht. Und ich sage deswegen Videobeweis, weil das Ganze in dieser Haftanstalt in New York stattgefunden haben soll. Jetzt würde man mal annehmen, alles in einer Haftanstalt wird videoüberwacht. Ist es für Sie überraschend, dass es nicht diesen Videobeweis gibt dafür bis heute?
Ja, also wie Sie gerade richtig gesagt haben, es sollte lückenlos überwacht werden. Das ist wieder ein Mysterium. Gleichzeitig haben angeblich die Videos nicht so gut funktioniert und alle Wachen sind am Abend eingeschlafen. Das sind ja auch Profis, die wissen ja auch, sie müssen aufpassen, müssen ihren Job machen. Und gerade wenn ich so eine High-Profile-Person habe, auf die ich aufzupassen habe, dann muss ich halt vielleicht noch genauer hinschauen. Aber wie gesagt, tot dürfte er sein.
Könnte es noch weitere Videoaufnahmen geben, die aber aus ermittlungstechnischen Gründen nicht veröffentlicht werden?
Ja, das könnte durchaus sein. Also wir wissen nur das, was mit der Öffentlichkeit geteilt wird. Und es gibt halt immer wieder dann Leute, die sagen, naja, ich habe da mal Einblick genommen und ich habe dieses und jenes gesehen. Das Ganze ist ja trotzdem ein Politikum. Es ist ja ein politisch höchst brisanter Fall aufgrund des zumindest ehemaligen Naheverhältnisses des aktuellen amerikanischen Präsidenten zu Epstein. Die waren laut Aussage von Trump bis ungefähr 2004, waren die recht gute Freunde. Vor kurzem haben vielleicht auch Sie beim Standard darüber berichtet, dass ja auch noch jetzt vor kurzem dieser Glückwunschbrief von Trump an Epstein zu dessen, ich glaube, 45. oder 50. Geburtstag veröffentlicht wurde. Also den hat man gefunden und der wurde dann veröffentlicht von manchen Medien. Die waren schon sehr eng. Und dann sagt Trump, ja, aber irgendwann hat sich das aufgehört. Und 2004, also noch lang vor diesen Anklagen 2008, ist es da auseinandergegangen. Aber wie gesagt, aufgrund dieser Nahebeziehung, zumindest politisch ganz nach oben in den USA, ist das aufsehenerregend. Egal, wie man es dreht oder wendet.
Und Trump hat diesen Fall selbst wieder groß gemacht, und zwar im Wahlkampf 2024. Da hat er versprochen, seinen Wählerinnen und Wählern, dass er alle Informationen zu dem Fall veröffentlichen will, sollte er Präsident werden. Da stellt sich für mich die Frage, er war, als Jeffrey Epstein sich angeblich suizidiert hat, selbst Präsident. Kann es Gründe geben, warum er damals nicht schon alles veröffentlicht hätte? Konnte er das aus juristischer Sicht nicht? Gibt es eine Begründung dafür, warum er es nicht damals schon gemacht hat?
Kein Grund, der öffentlich bekannt wäre. Also die Personen, die sich näher mit dem Fall beschäftigt haben, die selber auch frühe Positionen inne hatten, um solche Fälle zu bearbeiten, die sagen, von all dem, was man sieht, haben die Justizbehörden unter Trump 1 professionell gearbeitet. Das, was 2018, 2019 unter Trump gewesen ist, da sagen alle, ja, das kann man so machen, wie es gemacht wurde. Warum er dann nicht mehr dazu veröffentlicht, weiß man nicht. Aber man muss halt schon sagen, es gab nach Trump 1 dann diese Zeit, wo vor allem bestimmte Interessengruppen gesagt haben, es gibt diese politische Weltelite, die ganz furchtbare Dinge mit Kindern vor allem machen, die zapfen denen irgendwelche Säfte aus dem Körper ab. Und Epstein, ganz klar, der war einer von denen.
Und involviert sollen auch ganz viele demokratische
Politiker besonders gewesen sein. Und genau, und dann hat man sehr viele Leute gesagt, also vor allem eher progressive Kräfte, das sind, die tun immer nur so progressiv, in wirklich sind das die ganz Schlimmen. Die machen satanische Rituale mit kleinen Kindern und was auch immer. Und Epstein war da ein treibender Faktor. Und da muss es eine Liste von seinen Komplizen und ehemaligen Kunden und Kundinnen gegeben haben. Und wenn man diese Liste hätte, dann würde man merken, dass da halt von A bis Z von den Demokraten dabei gewesen wären. Und das war halt schon etwas, was vor dem Wahlkampf, aber auch im Wahlkampf immer wieder erwähnt wurde und halt auch durch Trump selber gesagt wurde. Und eines seiner Wahlversprechen war dann doch, wenn er mich wieder wählt, werde ich dafür sorgen, dass alle diese Informationen, die bisher von den bösen Demokraten unter Biden, aus irgendeinem Grund, zurückgehalten, obwohl, wie gesagt, Biden war zu dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel Epstein inhaftiert war und sich dann angeblich suizidiert hat, war nicht an der Macht. Zum Zeitpunkt, wo Ghislaine Maxwell das Verfahren geführt wurde, war an der Macht, aber da gibt es auch wieder Leute, die sagen, sieht man jetzt keinen Grund zur Beanstandung. Sie hat 20 Jahre, war ungefähr die Maximalstrafe, sie hat 20 Jahre bekommen, also was wollt ihr da jetzt noch? Da hat man sauber gearbeitet. Aber dennoch haben es auch sehr viele Leute, aber nicht nur Trump selber, sondern halt auch Leute, die heute sehr hohe Ämter unter ihm innehaben, wie zum Beispiel Cash Patel, der heute FBI-Direktor ist, hat damals auch an mehreren Ecken und Enden gesagt, ja, da gibt es da diese Weltelite, diese Kabal, die nichts Besseres zu tun haben, als Kinder in irgendeiner Form zu ganz furchtbaren Dingen zu zwingen und Dinge mit ihnen zu tun. Und das hängt mit Epstein zusammen und die werden dann alle zusammenarbeiten, wenn sie wieder was zu sagen haben, dann wird das veröffentlicht. Bis jetzt wartet man darauf.
Und das ist ja das Interessante, dass Donald Trump, obwohl er das versprochen hat, obwohl auch seine Kollegen und Kolleginnen, die er ins Amt geholt hat, das auch versprochen haben, Sie haben schon Cash Patel erwähnt, bislang wurde ja nichts veröffentlicht. Das hat ihn ziemlich stark ins Kreuzfeuer der Kritik gebracht. Einerseits natürlich auch von demokratischen Politikerinnen und Wählerinnen, aber gleichzeitig eben auch von seiner eigenen Basis, der MAGA-Basis. Und das ist wohl interessant, weil das gab es in der Form wahrscheinlich noch nicht, dass er unter seinen eigenen Anhängern und Anhängerinnen so unter Beschuss gekommen ist. Gehen wir noch nicht auf diesen Vorwurf ein, dass Trump irgendetwas vertuscht. Wissen wir denn Stand heute, gibt es irgendwelche Hinweise, die zeigen, dass Trump selbst in die Causa Epstein verwickelt sein könnte?
Nein, gibt es bisher nichts Stichhaltiges. Also es wurde mit ihm auch meines Wissens nicht aus Sicht irgendwelcher Strafverfolgungsbehörden gesprochen. Er sagt ja, er hat den Kontakt zu Epstein komplett beendet. Er weiß von nichts, er hat das alles nicht mitbekommen. Und es gibt auch, weiß ich nicht, inwiefern das belastbar ist, aber es gibt ja diese Geschichte, dass einer der Gründe, warum man sich auseinandergelebt hat, soll eben gewesen sein, wie sich Epstein teilweise in dem Anwesen von Trump, dieser Golfclub in Florida, des Mar-a-Lago, verhalten haben soll. Und das angeblich soll das dort auch genutzt worden sein, um junge Frauen dort anzusprechen.
Das ist ganz interessant, weil das hat er selbst in einem Interview vor kurzem in der Air Force One erklärt, dass Jeffrey Epstein angeblich Mitarbeiterinnen von, abgeworben hat, ja, um dann für Jeffrey Epstein Dienste zu erledigen. Und das Interessante in diesem Interview ist, weil, wie Sie das wahrgenommen haben, ist, dass er die ganze Zeit sich beklagt darüber, dass Jeffrey Epstein ihn seine Mitarbeiter wortwörtlich gestohlen habe, als wäre er der Leidtragende. Ist jetzt keine juristische Einschätzung, eine persönliche. Finden Sie es merkwürdig, dass man in einem Fall, wo es eigentlich um Kindesmissbrauch geht, dass man vor allem beklagt, dass seine Mitarbeiterinnen abgeworben wurden?
Was soll ich sagen? Donald Trump und seine Befindlichkeiten, ich glaube, das treibt uns alle leider wahrscheinlich mehr um, als es uns allen lieb ist. Am Ende des Tages liegt nicht so viel vor, dass man in irgendeiner Form ihn näher anschauen müsste bis jetzt.
Interessant ist, in diesem Interview, auch wenn das jetzt juristisch vielleicht keine Bedeutung hat, ging es aber auch um eine Frau namens Virginia Giuffre. Den Namen habe ich sicher falsch ausgesprochen. Können Sie für uns nochmal zusammenfassen, warum ist diese Person wichtig? Warum wurde explizit gefragt, ob auch diese Dame aus Trumps Golf-Resort abgeworben wurde von Jeffrey Epstein?
Man muss auch dazu sagen, dass die Dame Anfang diesen Jahres tot aufgefunden wurde. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass sie sich auch suizidiert hat. Sie ist eine der Hauptbelastungszeugen gewesen. Also sie wäre es wahrscheinlich gewesen im Epstein-Prozess, war es aber dann jedenfalls im Ghislaine-Maxwell-Prozess. Ihr Hintergrund ist, sie ist als sehr junge Frau auch von dem Netzwerk um Epstein angeworben worden. Sagt auch, dass sie zu Dingen gezwungen wurde oder verleitet wurde, die jedenfalls strafrechtlich relevant waren, auch im Bereich sexuelle Belästigung, sexuelle Ausbeutung, Missbrauch Minderjähriger. Und deren Aussagen sind natürlich sehr zentral gewesen und wären natürlich, wenn sie sagen könnte, dass da noch andere Personen in irgendeiner Form dabei waren, wären sehr relevant. Heute kann sie keine neuen Aussagen machen, aber natürlich ihre Aussagen aus einem früheren Verfahren könnte man schon heranziehen. Aber sie ist ja natürlich nicht die Einzige. Sie ist nur eine der Prominenteren und sie hat ja dann auch aus dieser furchtbaren Erfahrungen, die sie als junge Frau gemacht hat, hat ja dann auch sehr viel Kraft geschöpft, hat eine NGO auch gegründet, hat andere Personen probiert zu schützen. Aber welche Gründe auch immer, leider ist sie nicht mehr am Leben.
Wichtig ist diese Frau auch und auch, dass sie bei Donald Trump im Anwesen gearbeitet hat, weil Donald Trump offenbar gewusst hat, dass Jeffrey Epstein zumindest eine Vorliebe für jüngere Frauen hatte. Das hat er selbst gesagt in Interviews, die schon länger zurückliegen. Reichen denn diese Aussagen aus von Donald Trump, dass sie darauf hindeuten, dass Donald Trump über das strafrechtlich relevante Verhalten von Jeffrey Epstein gewusst hatte?
Nein, also zumindest nicht zu einem Level, mit dem Strafverfolgungsbehörden in den USA sagen würden, okay, das trauen wir uns, das in irgendeiner Form anzugreifen. Man muss aber auch dazu wissen, was ist strafbar? Strafbar ist, wenn ich in irgendeiner Form eine Beitragstäterschaft habe. Im Englischen ist das Aiding and Abetting, wenn ich in irgendeiner Form eine Unterstützungshandlung, also wenn er zum Beispiel tatsächlich auch, sagen wir mal, die hätten sich das ausgemacht und bitte, das ist jetzt alles super Spekulation, nehmen wir an, Person Jeffrey E. und Person Donald T. verabreden sich, der eine schaut einfach, dass er immer einen Schmal an jungen, hübschen Frauen für sich arbeiten hat und der andere darf sich dann dort in irgendeiner Form bedienen. Und mit dem Wissen, Donald T. weiß auch, aha, dieser Jeffrey E. macht dann irgendwas, was jedenfalls strafrechtlich relevant wäre. Wenn er da in irgendeiner Form eine Beitragstäterschaft gelebt, dann könnte man sich das grundsätzlich anschauen. Dafür haben wir keinerlei Anhaltspunkte. Ein reines, er hat es immer mal erzählt, dass er das tut, würde jetzt noch keine Handlungspflicht grundsätzlich für Donald T. auslösen. Diese Handlungspflicht kann es geben in manchen Garantenstellungen, besonderen Situationen. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, ich arbeite als Psychologe, Therapeut und mein Klient, meine Klientin erzählt mir, morgen werde ich mit meiner Waffe losziehen und 15 Leute in einer Schule erschießen, dann habe ich schon eine Pflicht, aktiv etwas zu tun. Mhm. Dann muss ich das melden. Dann muss ich schauen, dass da niemand Schaden nimmt, obwohl ich grundsätzlich eine Verschwiegenheitspflicht hätte.
Okay, aber das heißt zum Beispiel, wenn Donald Trump tatsächlich von Jeffrey Epstein gewusst hätte, dass er Jugendliche oder junge Frauen missbraucht und es nicht gemeldet hätte, dann hätte es sich strafrechtlich...
Das hätte noch nicht das Level an Strafbarkeit, weil nur wenn ich etwas weiß, also es gibt jetzt keine Anzeigepflicht in diesem Zusammenhang, ist natürlich moralisch unglaublich verwerfbar und jeder denkt sich, oh, natürlich muss ich das, aber es gibt ja trotzdem eine juristische Grenze und wenn er nicht eine aktive Beitragstäterschaft, also ein reines Mitwissen und nichts getan haben, ist was anderes als in irgendeiner Form aktiv eine Handlung setzen, um das zu unterstützen. Außer wenn er zum Beispiel dann seine Macht genutzt hätte, um Leute unter Druck zu setzen, ehemalige Mitarbeiterinnen, dass er denen sagt, okay, mit meinem ganzen Geld und meiner Macht, die ich habe, mit den ganzen Anwälten, werde ich dir das Leben zerstören, wenn du dich traust, dagegen vor, ja, dann wäre was anderes. Aber nur, wenn er gehört hat, dass der irgendwelche Sachen macht, es ist einfach noch zu wenig.
Das heißt, Augen zumachen und ignorant sein ist nicht strafbar.
Ist in dem Zusammenhang nicht strafbar noch.
Kommen wir zu dem Vorwurf gegen Trump, er würde die Aufklärung des Falles oder die Veröffentlichung der Unterlagen verhindern aktiv, ohne ihm etwas zu unterstellen. Welche Gründe könnte es denn geben, dass Trump sich zu dem aktuellen Zeitpunkt dazu entschließt, doch nicht die Unterlagen zu veröffentlichen, obwohl er es versprochen hat?
Mutmaßungen, reine Mutmaßungen, dass da doch irgendwelche Sachen drin sind, die er nicht seinen Standpunkt besonders vorteilhaft sieht. Reine Mutmaßungen, wissen alle nicht, was da drin steht. Es war ja auch so, dass nach der Machtübernahme gab es ein Event im Weißen Haus, wo sehr viele konservative, rechte Influencer eingeladen wurden. Eben sehr viele Leute, die eben in der Zeit Biden immer wieder auf ihren eigenen Kanälen gesagt haben, ja, da wird etwas ganz klar, wird vom Justizministerium zurückgehalten und das ist da dieser Sumpf in Washington. Und wenn Trump endlich wieder an der Macht wird, der wird dafür sorgen, dass das alles trockengelegt wird und dann endlich kommt die Wahrheit ans Licht. So, diese Leute wurden dann eingeladen zu einem Event. Und da sind dann alle triumphierend rausgeschritten aus dem Weißen Haus und haben weiße Ordner in die Kameras gehalten, die Epstein Files Volume 1. Diese Personen haben dann aber das in Ruhe gelesen und waren dann teilweise aber sehr enttäuscht, weil sie gesagt haben, da steht überhaupt nichts Neues drin. Das sind alles Dinge, die wir schon gewusst haben. Wir wissen jetzt nicht, warum wir da instrumentalisiert wurden bis zu einem gewissen Grad, um Dinge uns anzuschauen oder unser Gesicht herzugeben für ein tolles Pressbriefing oder sowas, wo ja eh keine Neuigkeiten drin gestanden sind. So, aber mehr als das meines Wissens ist nicht passiert. Warum Trump sein eigenes Wahlversprechen hier nicht einlösen möchte, das können wir alle wirklich nur vermuten.
Im Mai wurde Trump von seiner Chefermittlerin informiert, dass er in diesen Jeffrey Epstein-Akten öfter vorkommt, dass er öfter genannt wird. Jetzt haben wir schon gesagt, Ignoranz selbst kann nicht bestraft werden und es ist kein Grund, Ermittlungen gegen ihn zu führen. Was könnte denn theoretisch in sowas drinnen stehen, in solchem Akt drinstehen, dass er sagt, das würde mich in die Bredouille bringen.
Meinen Sie juristisch oder meinen Sie politisch?
Ha, gute Frage. Beides.
Ja, beides. Aber das ist halt das große Problem hier. Das ist so verworren ineinander. Mhm. Es gibt die juristische Komponenten und politische Komponenten. Nehmen wir an, da steht drin, er hat mit eigenen Händen diese Frauen gepackt, in eine Limo gesteckt, gegen ihren Willen zum Privatjet von Jeffrey Epstein gebracht, sie dann reingezerrt in den Privatjet. Er ist mit denen mitgeflogen auf das Anwesen und hat dann ganz furchtbar grausliche Dinge gemacht.
Dann wäre das juristisch relevant.
Dann wäre es juristisch relevant, aber dann haben wir noch immer das Thema, er ist der aktive Präsident. Und jetzt haben wir seit den 1970er Jahren, gibt es eine Weisung in den USA, das Justizministerium, dass gegen aktive Präsidenten nicht vorgegangen wird. Aus unterschiedlichsten Gründen, politische Stabilität, was auch immer. Es ist, selbst wenn er das gemacht hätte, was er gesagt hat, schon vor seinem ersten Wahlkampf, wenn er auf der Fifth Avenue jemanden erschießen würde und alle würden das sehen, dann würde niemand was gegen ihn machen. Bei einer sehr strikten Auslegung dieser Weisung des Justizministeriums ist das zutreffend. Mhm. Selbst wenn man da drin jetzt, weiß Gott, in diesen Falls irgendetwas finden würde, es würde jetzt wahrscheinlich nichts passieren gegen ihn.
Okay, und damit es politisch relevant ist oder politisch brisant ist, müsste es gar nicht so weit gehen.
Also
es könnte doch nur drinstehen, sie waren enge Freunde und er hat ihn noch gekannt, als XY missbraucht wurde zum Beispiel. Das würde allein schon reichen, um es politisch brisant zu machen.
Wir hätten dann wieder die Situation, dass wir einen Präsidenten hätten, der A gesagt hat und B ist richtig. Aber wir haben in der Person von Donald Trump schon eine Person, die häufig in der Vergangenheit A gesagt hat und dann hat sich später herausgestellt, dass B vielleicht eher richtig ist. Und er hat das alles überstanden. Er hat mehrere Impeachments, also Amtsenthebungsverfahren überstanden. Ich will nicht sagen, er ist unantastbar, aber er ist halt so schon wie die Katze mit 20 Leben in Wirklichkeit, wo man immer sagt, okay, das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Und er ist wieder gewählt worden. Und jetzt im Moment baut er den Rechtsstaat in den USA nach seinen Vorstellungen mit ihm sehr treuen, loyalen Mitarbeiterinnen so um, dass es für ihn doch nicht zum Nachteil gereicht. Deswegen sage ich, es gibt eine juristische Ebene und es gibt eine politische. Und die politische hat aber Auswirkungen darauf, was juristisch möglich sein kann in diesem Zusammenhang.
Es wird immer komplexer in diesem Fall. Für viel Zündstoff hat die Vorgehensweise des Justizministeriums gesorgt, die kürzliche. Und zwar hat man nochmal mit Ghislaine Maxwell gesprochen. Das war ungewöhnlich, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum ist das ungewöhnlich in so einem Fall?
Die Frage ist, was erwartet man sich? Was verspricht man sich davon? Jeder Laie und jede Laien wird sich denken, naja, die könnte ja jetzt endlich sagen, ich habe damals den und den gedeckt. Und übrigens, ich möchte jetzt bitte endlich reinen Tisch machen. Warum würde sie das machen? Naja, sie ist jetzt schon 2 Jahre circa im Gefängnis. Jetzt kann man sagen, jetzt hat sie das sogenannte Haftübel schon verspürt, merkt, das ist einfach nicht lustig. Ich habe jetzt noch knapp 18 Jahre vor mir. Ich möchte vielleicht irgendetwas machen, um vielleicht eine teilweise Begnadigung zu erreichen, eine Strafminderung, Strafherabsetzung, indem ich jetzt neue Dinge anbiete. Könnte man überlegen, warum nicht? So, jetzt habe ich aber bei Ghislaine Maxwell eine Person, die in ihrem eigenen Verfahren oder in den Ermittlungen gegen sie mehrfach der Lüge überführt wurde. Also es gab Verfahren, sie hat auch noch dann später Strafen bekommen, weil sie 2-mal unter Eid eine Falschaussage geleistet hat. Das ist also eine Person, die nicht besonders, wenn man sich das anschaut, jetzt nicht unbedingt besonders glaubwürdig wirkt. Jetzt kann man sich überlegen, naja, eine Person, die mir jetzt Jahre später plötzlich sagt, ah, na übrigens, das ist mir jetzt noch eingefallen, kann man sich jetzt überlegen, ja, okay, ist das jetzt tatsächlich dann wahr, was sie mir jetzt erzählt? Wenn es damals schon wahr war, warum hat es dann bisher nicht erwähnt? Es hätte ja im Endeffekt zu dem Zeitpunkt, wo sie vielleicht auch negativ aufgefallen ist, da war Jeffrey Epstein ja noch am Leben. Das heißt, sie hätte am ehesten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten können, um für sich einen Deal herauszuarbeiten, alles ihm ankreiden und dafür hätte sie eine geringe Strafe. Hat sie damals scheinbar nicht gemacht. Gut, dann ist es der Suizid. Man sieht es nicht, aber ich mache jetzt Gänsefüßchen. Das, was Leute ja sagen, das war kein Suizid, aber jedenfalls der Tod, das vorzeitige Ableben von Jeffrey Epstein ist ihr vielleicht dazwischen gekommen. Aber was erwartet man sich davon? Sie müsste jetzt einfach neue Dinge anbieten. Und da ist die Frage, warum? Und jetzt könnte man natürlich jemand, der Böses meint, könnte jetzt sagen, naja, vielleicht wollen die ja eigentlich nur von ihr, dass sie sagt, ah, das war Hausnummer Bill Clinton, der war der Böse, der war immer dabei, der hat die ganz schlimmen Sachen gemacht, aber Donald Trump war da nie dabei. Wenn sie offiziell so etwas sagt und dann zufällig ein paar Wochen später bekommt sie eine massive Strafherabsetzung und es gibt ja ein Begnadigungsrecht des Präsidenten, der dieses Begnadigungsrecht in letzter Zeit auch ein paar Mal gemacht gegenüber Personen, wo man sagt, okay, das ist doch, da gibt es zumindest eine wirtschaftliche Nahebeziehung zwischen seiner Familie und dieser Person, die in irgendeiner Form begnadigt wurde. Wenn etwas solches passieren sollte, dann würden wahrscheinlich wieder Leute sagen, das hat ein bisschen ein Geschmäckle.
Interessant ist ja, es ist ja ein bisschen schon was passiert und zwar Ghislaine Maxwell wurde verlagert von einem extremen Sicherheitsgefängnis in ein weniger strenges Gefängnis. Ist das schon ein Anzeichen dafür, dass es ein Deal ist oder könnte das auch nur vorübergehend sein, während man sie befragt?
Vielleicht hat einfach der Deputy Attorney General, glaube ich, Todd Blanche oder Blanche geschrieben, vielleicht hat er einfach gesagt, okay, ich will das Ganze in einem Setting haben, das vielleicht ja auch einmal erlaubt, ein bisschen durchzuschnaufen und dass er dann vielleicht freier von der Brust mit uns sprechen würde. Kann sein, was da die Überlegung, also darauf jetzt schon irgendwas zu schließen, weiß ich. Es ist das Problem, wir reden dauernd über Sachen, wo eigentlich in jeder Satz mit der Prädikat, es könnte so sein, aber wir sind uns nicht sicher.
Alles mutmaßlich.
Es ist alles absolut mutmaßlich und ich möchte weder, dass der Standard noch Sie noch ich in irgendeiner Form von irgendwelchen Personen belangt werden für irgendwelche Vermutungen, die wir hier anstellen. Wir probieren halt mit dem zu arbeiten, was jetzt öffentlich bekannt ist und was im besten Fall auch durch Aussagen von Donald Trump selber sich belegen lässt. Also zum Beispiel, was Sie vorher gesagt haben, dieses, wo er gesagt hat, er hat ein Faible für junge Frauen. Das hat er halt selber so gesagt. Das ist halt sehr schwierig, wenn er jetzt sagt, nein, das stimmt alles nicht und mit solchen Leuten hätte ich nie was zu tun, weil das ist nicht meine Welt und das entspricht nicht meiner Lebensanschauung. Aber halt vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren hat er das halt schon in einem Radiointerview gesagt, wo er gefragt wurde, naja, was ist so ihre Altersgrenze nach unten? Haben sie überhaupt eine? Hahaha. Und ich glaube, er hat irgendwie sinngemäß gesagt, naja, 12 ist halt schon schwierig. Naja, also zwischen 12 und, weiß ich, volljährig ist halt schon noch einiges. Aber das hat er halt damals so gesagt. Und solche Sachen sind halt dann nicht von der Hand zu weisen, wenn halt heute Leute sagen, naja, vielleicht hat er doch mehr gewusst oder auch nicht. Aber wie gesagt, ob das strafrechtlich relevant ist oder nicht, das können weder Sie noch ich entscheiden, sondern es müssen die Strafverfolgungsbehörden basierend auf den Ermittlungen des FBI und der Polizeibehörden.
Ja, interessant ist auch, dass die Gespräche mit Maxwell erst dann wieder aufgegriffen wurden, als Trump offenbar selbst in Bedrängnis gekommen ist in dem Fall. Das heißt, zumindest eine, wie sagt man da, es gibt eine Korrelation, aber keine Kausalität vielleicht, die wir feststellen können.
Ja.
Ist es überhaupt möglich, eine so schwer befangene Person wie Maxwell, die schon verurteilt wurde, in einem aktuellen Fall zu begnadigen? Wäre das theoretisch möglich? Trump hat das immer wieder selbst gesagt, er hätte zumindest theoretisch die Möglichkeit, sie zu begnadigen. Warum auch immer er das machen möchte und warum auch immer er das jetzt sagt, aber er hat schon mehrfach gesagt.
Ja, das Begnadigungsrecht des Präsidenten geht sehr weit. Es muss auch nicht besonders begründet sein. Es unterliegt dann zwar schon einer Nachprüfung, aber im ersten Schritt kann er eigentlich, könnte er wirklich sehr breit. Es gibt im österreichischen Recht, gibt es ja auch ein Begnadigungsrecht des Bundespräsidenten, der macht dann manchmal so Weihnachtsamnestie. Ich meine, auch da gibt es ja Grenzen. Also ich meine, dass jetzt Bundespräsident Van der Bellen sagt, schwere SexualtäterInnen lasse ich jetzt einfach frei oder sowas, das hätten wir noch nicht erlebt in Österreich. Und das ist halt immer auch schwierig, halt diese Rechtssysteme miteinander zu vergleichen. Es ist halt einfach anders. Es ist ähnlich, es reimt sich, aber es ist nicht gleich. Das ist auch immer das Problem, das wir haben, weil unser Medienkonsum ist sehr stark amerikanisch geprägt, weil Entertainment, Unterhaltung kommt halt sehr viel aus den USA und ich habe halt die größten Probleme, wenn ich zum Beispiel in Schulen gehe und weiß ich, 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen etwas über das österreichische Strafrecht probiert zu erklären, die haben halt dann natürlich schon vorgefasste Meinungen durch das, was sie im Fernsehen gesehen haben, was aber dann sehr schwierig wird, weil das sind amerikanische Darstellungen, die übersetzt werden ins Deutsche, aber nicht ins österreichisch-deutsche mit österreichischen Straftaten, sondern ins bundesdeutsche mit bundesdeutschen Straftaten. Und dann sagen mir halt Kids so, ah, das ist doch ein Totschlag. Ein Totschlag ist eher bei uns eine fahrlässige Tötung, was in Deutschland ein Totschlag ist. Und bei uns ein Totschlag ist, ich komme nach Hause, sehe meine Partnerin im Bett mit meinem besten Freund und durch eine allgemein begreifliche, heftige Gemütsbewegung greife ich nach dem Revolver und erschieße beide. Das wäre vielleicht ein Totschlag, ja. Aber das ist halt was anderes als ein deutscher Totschlag, weil ich jetzt bei unserer Fahrlässigkeit bin am Schießstand, merke nicht, dass jemand links durchgeht und ich war nicht aufmerksam genug. Also jetzt absolut abschweifend, aber es ist halt alles das, was wir uns so vorstellen, ist halt durch sehr viele Filter schon gegangen, die Sachen vielleicht ein bisschen verdreht haben in unserer Tasche. Ich probiere das wirklich so einfach in irgendeiner Form darzustellen, wie nur irgend möglich, aber es lässt sich halt alles nicht so leicht vergleichen immer.
Ich sehe schon, sobald wir über amerikanisches Recht sprechen, aus einer österreichischen Perspektive vergleichen wir schnell Äpfel mit Birnen. Absolut legitim, dass Sie das jetzt so erwähnen. Für mich stellt sich da die Frage als österreichischer Beobachter, wäre der Fall Epstein, so wie er bis jetzt gehandhabt wurde in den USA, wo es jetzt auch offensichtlich zu einer politischen Verstrickung in diesem Fall kommt, wäre sowas in Österreich möglich?
Ich habe großen Respekt vor den österreichischen Strafverfolgungsbehörden. Wenn es bei uns irgendeinen Deal gibt oder irgendwas, ich meine, das wird ja, gut, das war natürlich ein klammeröser Fall jetzt im ganzen Thomas Schmidt-Konstrukt, dass man da überlegt, da vielleicht irgendeine Form von Kronzeugenregelung mit ihnen durchzumachen. Aber das ist halt, solche Sachen müssen halt bei uns transparent und begründet sein. So wie diesen 2008er Deal, den Alex Acosta gemacht, wo halt alle sich nachträglich die Haare raufen und sagen, warum? Was war denn die Berechtigung? Wir verstehen es einfach nicht. Das dürfte es bei uns eigentlich nicht geben. Also ich hoffe, es gibt es nicht. Mir wäre es nicht bekannt. Ich gehe weiterhin davon aus, dass es sowas nicht geben könnte. Aber das ist halt so massiv merkwürdig, dass ich jetzt sage, okay, das soll es eigentlich in keiner Rechtsordnung, die etwas auf sich hält, geben.
So frage ich, ob ein Deal, sofern er wirklich stattfinden sollte, zwischen Donald Trump und Ghislaine Maxwell, ob der ihm auch irgendwas helfen würde, weil dann würden vielleicht erst wieder alle schreien, Vertuschung, Verschwörung etc. Komme deswegen auf etwas Konkreteres, und zwar auch kein gutes Bild macht, dass durch eine vorzeitige Sommerpause im Repräsentantenhaus, das muss ich ablesen, damit ich das richtig sage, eine Abstimmung über die Freigabe dieser Epstein-Files verhindert wurde. Wie geht das denn überhaupt, dass der Speaker of the House in dem Fall die Abgeordneten in eine Zwangssommerpause schickt oder verfrüht in eine Pause schickt? Widerspricht das nicht der freien Ausübung des Mandats?
Ja, schon, aber am Ende des Tages würde ich sagen, der Speaker of the House ist wahrscheinlich vergleichbar mit unseren Nationalratspräsidenten und Präsidentinnen, haben also die Hausordnung einzuhalten und haben während der Sitzungen und danach haben die ja das Recht, gewisse Schritte zu setzen. Die normale Sommerpause meines Wissens ist beginnend so um 15. August herum und hat einfach Wochen früher gesagt, so, passt, danke schön, ihr könnt jetzt alle nach Hause fahren. Was ist da gerade am Tisch gelegen? Es gab einen eigenen Gesetzesvorschlag, ich weiß jetzt nicht die genaue Titelierung, aber sowas wie das Epstein-Transparenzgesetz. Also, dass man gesagt hat, so, wir wollen ein eigenes Gesetz haben, das besagt, dass alle Dokumente mit unterschiedlichen Untersuchungseinrichtungen, Kontrollgremien im House of Representatives geteilt werden sollen. Darüber hätte abgestimmt werden sollen, ist auch die Frage, ob man überhaupt die Mehrheiten dazu bekommen hätte. Weil gut, die Demokratinnen sagen geschlossen, ja, wir wollen das. Republikanerinnen interessanterweise nicht geschlossen, nein. Es gibt ja dann ein paar Abtrünnige, die sagen, okay, uns ist das wirklich ein bisschen zu steil. Wir wollen jetzt schon, vielleicht ist ja am Ende des Tages eh nichts daher, aber wenn wir uns nichts vorzuwerfen haben als Republikanerinnen, dann schauen wir uns das doch bitte einfach an. Das, was aber noch dazu kommt, Dinge, auf die Speaker of the House nicht Einfluss nehmen kann, ist zum Beispiel der Senate. Und es gibt die sogenannte Rule of Five im Senat. 5 Senatorinnen, wenn die sich zusammenschließen, können auch alle möglichen Leute laden. in unterschiedliche Kontrollgremien und können Subpoenas versenden. Ein Subpoena ist eine Strafandrohung, wenn du einer Zeugenladung nicht Folge leisten solltest. Und da meines Wissens kann der Speaker of the House keinen Einfluss darauf nehmen. Das heißt, wenn wir diese Rule of Five, und ich glaube sogar, das hat funktioniert, das heißt, es sollte dann eigentlich dazu kommen, dass gewisse Justizministeriums- oder Justizbehörden-Mitarbeiterinnen tatsächlich dem Senat demnächst Rede und Antwort stehen müssen.
Das heißt, der Einblick von den politischen Gremien wurde jetzt nicht verhindert, sondern eher vertagt
und könnte noch stattfinden. Vertagt, verzögert. Man kann natürlich dann versuchen, auch juristisch diese Subpoenas in irgendeiner Form anzufechten. Das kann also zu weiteren Verzögerungen führen. Aber jetzt allein, dass Mike Johnson jetzt gesagt hat, so passt, jetzt ist Pause, jetzt machen wir nichts mehr weiter, das dürfte jetzt nicht das Ende der Sache sein.
Was könnte denn der Senat in dem Fall bewirken? Könnte er eine Art Aufklärungsarbeit tatsächlich noch machen?
Sicher. Also er könnte zum Beispiel eben eine öffentliche Anhörung machen. Das gibt es in unterschiedlichsten Bereichen, wenn man sich da erinnert, wenn da immer wieder irgendwelche Vertreterinnen von großen Social-Media-Konzernen, Mark Zuckerberg, der ehemalige Chef von ByteDance, also der Mutter des noch jetzigen Mutterkonzerns von TikTok, dass sie dann kommen müssen und alle möglichen Fragen beantworten. Und dann wird das auch aufgezeichnet und das kann die Welt sehen. Und natürlich, diese Leute stehen unter Wahrheitspflicht eigentlich. Dann ist halt die Frage, wenn die dann plötzlich Sachen sagen müssten, die sie bisher nicht gesagt haben, ich weiß nicht, in welche Richtung. Vielleicht gibt, wie gesagt, wir wissen ja nichts. Vielleicht gibt es ja auch einfach nichts. Sie haben vorher auch Pam Bondi, also die Chefanklägerin von Trump, erwähnt, die auch am Anfang gesagt hat, na, in den ersten Wochen, nachdem die Machtübernahme kam, hat sie gesagt, sie hat die ganzen Unterlagen jetzt am Tisch.
Die bekannte Liste.
Genau, die Liste. So, und die wird sie jetzt sichten und demnächst gibt es was. Und danach, glaube ich, war dieser Termin, den ich vorher erwähnt habe, mit den rechten Influencerinnen. So, ein paar Wochen später oder Monate später heißt es dann plötzlich, wir haben uns das angeschaut, da gibt es eigentlich eh nichts. Und dann gibt es aber auch wieder diesen letzten Move, den Sie dann erwähnt haben, dass, ich glaube, das war keine öffentliche Bekanntmachung, aber da heißt es auch, dass jemand aus dem Justizministerium geflüstert hat, eine Art Whistleblower hat das den Medien gesteckt, dass sie sehr wohl nachgeschaut haben, dass der Name Trumps mehrfach vorgekommen sein soll in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und wo man sagt, ja, aber Trump hat in der Vergangenheit auch gesagt, ja, ich war ja mit dem befreundet, ich habe mit dem Zeit verbracht, das streite ich ja gar nicht ab. Ich sage ja nur, alles, was nach 2004, diese ganzen Grauslichkeiten, das hat ja alles mit mir nichts zu tun, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und wie gesagt, wenn er vielleicht in irgendeiner Form, wenn sich da rausstellen sollte in irgendeiner von diesen Anhörungen, ja, das war vielleicht anders, dann ist halt wieder die Frage, was hat das für Auswirkungen auf ihn? Vielleicht keine, weil er bis jetzt politisch auch immer davon gekommen ist. Juristisch kann man ihm derzeit vielleicht nichts machen. Da muss man halt auch wieder bedenken, selbst wenn man jetzt sagt, okay, man kommt jetzt drauf, dass etwas 2003 passiert ist, dann ist auch die Frage, dann müsste man sich wieder genau nachschauen, welches Delikt wäre das, wenn man sagt, okay, das war strafbares Verhalten. Ist das noch verfolgbar? Ist da vielleicht schon eine Verjährungsfrist eingetreten? Wenn es verjährt ist, dann schaut es moralisch nicht gut aus, aber es kann ihm juristisch nichts passieren. Und dann, was ich gesagt habe, diese Weisung vom Justizministerium, die sagt, naja, einen aktiven Präsidenten, gegen den gehen wir nicht vor. Und, was wir da auch nicht bitte nicht vergessen dürfen, es gab ja vor kurzem, in 2024 gab es diese große Entscheidung des Supreme Courts, also des obersten Gerichtshofs in den USA, der ja auch die Verfassung auszulegen hat. Eine Mischung aus OGH und VfGH bei uns, also wirklich die alleroberste Einheit, die sich mit der Frage auseinandersetzen mussten, naja, inwiefern ist denn eigentlich der Präsident für seine Amtsgeschäfte zum Beispiel zur Verantwortung zu ziehen. Wo ist das aufgekommen? Im Zusammenhang mit einer Involvierung von Trump mit dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar. Und da hat man dann gesagt, naja, alles, was tatsächliche, echte Amtsgeschäfte des Präsidenten sind, dafür kann er nicht zur Verantwortung gezogen werden. Unoffizielle Amtsgeschäfte des Präsidenten gibt es eine widerlegbare Vermutung, dass er dafür nicht Verantwortung gezogen werden kann. Natürlich alles, was er in seiner Eigenschaft als Privatmann macht, ist davon nicht erfasst. Aber sollte sich irgendwo etwas ergeben, könnte er auch wieder sagen, naja, dann meine Amtsgeschäfte. Natürlich, wenn das 2003 war, da gab es vielleicht die Überlegungen in einem Film, dass der Präsident irgendwann Trump heißen könnte oder bei den Simpsons, aber noch nicht in der Welt, in der wir uns jetzt bewegen. Das heißt, damals wieder nicht sagen können, naja, ich war ja damals auch schon Präsident.
Heißt das, sollte es wirklich irgendeinen Vorfall geben in dem Fall, wo Trump Mittäter, Mitwisser gewesen wäre im Fall Epstein vor seiner Amtszeit, könnte das strafrechtlich relevant für ihn werden, nachdem er nicht mehr Präsident ist?
Ja, theoretisch schon. Aber dann muss man sich wieder überlegen, wer auch immer dann an der Macht ist, zumindest nach den heutigen Regeln, darf er keine weitere Amtszeit mehr haben. Wir wissen, er hat natürlich schon ventiliert, nee, wie werden das, wenn ich noch eine dritte Amtszeit anhängen würde?
Kann auch nur großes Gerede sein.
Wir wissen es ja alle nicht, es ist ja jeden Tag was Neues. Wir rennen ja alle nur hinterher. So, aber wer auch immer dann vielleicht trotz noch immer ihm zugetan ist, könnte er dann später ihn auch begnadigen, theoretisch. Es sind so viele Schutzwelle um ihn herum gebaut, dass halt die Frage, ob ihn die Flutwelle jemals erfassen wird, ist halt wirklich äußerst fraglich. Jeder, der zuhört, an dieser Stelle nochmal, es ist ihm derzeit nichts vorwerfbar.
Wenn ich das dann so zusammenfassen könnte, strafrechtlich, juristisch, kann man ihm aktuell nichts nachweisen. Es ist auch fraglich, ob er da jemals Konsequenzen davon tragen würde. Das Größte, wenn ich das richtig verstanden habe, was ihm drohen könnte, ist, dass dieser ganze Fall ihm politisch zum Verhängnis wird, indem er in den Umfragen absinkt oder bei der nächsten Wahl, bei den Midterms zum Beispiel, stark verlieren würde.
Da müssen Sie mit einem Politwissenschaftler oder Politwissenschaftlerin sprechen. Ich bin politisch interessiert, aber ich, Jurist, bin ich halt auch irgendwie eingeschränkt in meinen Sachen. Ich muss einfach vorsichtig sein. Es gilt hüben wie drüben die Unschuldsvermutung. Es ist noch nicht einmal irgendwas da, nicht einmal ein Intensivfall, wo man anziehen könnte. Deswegen wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist es eher, seine Glaubwürdigkeit wäre ramponiert.
Dass wir jetzt so lange über Trump in diesem Fall gesprochen haben, soll nicht davon ablenken, dass es in dem Fall eigentlich um ganz viele Opfer geht, über die ganz wenig gesprochen wird. Haben denn die Opfer von Jeffrey Epstein noch eine Chance, nachdem der Hauptangeklagte tot ist, noch so etwas wie Recht zu bekommen?
Abhängig davon, ob Dinge verjährt sind beispielsweise, ja, möglicherweise schon. Ich meine, zivilrechtlich könnte man teilweise auch noch probieren, also Personen, die gegroomt wurden, also herangezogen, bemuttert wurden durch Ghislaine Maxwell, damit sie dann später eher willig waren, könnten gegen Ghislaine Maxwell vorgehen. Wobei ist halt auch die Frage, mir hilft das beste Urteil der Welt nicht. Wenn jemand kein Geld mehr hat, dem kann ich nichts mehr wegnehmen. Das heißt, ich kann das schönste Urteil der Welt haben, wo drin steht, mir stehen 2 bis 3 bis 4 bis 5 Millionen Dollar zu. Wenn die Person das nicht hat, dann kann ich mir dieses Urteil zu Hause einrahmen und kann es jeden Tag anschauen. Aber erstens mal kann ein Geldbetrag das, was mir passiert ist, wahrscheinlich eh niemals wieder gut machen. Da kann man einfach nur hoffen, dass diese Person in irgendeiner Form mit professioneller Unterstützung wieder zurückgefunden haben ins Leben. Vielleicht könnte man probieren, gegen den Nachlass von Jeffrey Epstein vorzugehen. Möglich. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist. Wahrscheinlich wird man das irgendwann auch liquidiert haben.
Klingt so, als würden den Opfern nur noch die Hoffnung bleiben, dass durch diese politische Aufarbeitung auch noch mehr Licht in die Sache kommt. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass Sie sich damit beschäftigt haben für uns, Patrick Heinz.
Dankeschön für die Einladung. Es ist so verworren und es zieht sich jetzt schon über so viele Jahre und es soll hier kein True Crime Podcast sein. Ich probiere mit den Dingen zu arbeiten, die öffentlich bekannt sind. Und ja, wenn ich in irgendeiner Form dazu beitragen konnte, dass jetzt vielleicht manche Leute sich denken, jetzt verstehe ich ein bisschen was mehr, dann freue ich mich.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat und Sie meinen, es sollten noch mehr Menschen diese Folge hören, dann teilen Sie sie doch gerne und geben Sie uns eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir freuen uns auch immer über einen netten Kommentar. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.